Liebe Gemeinde, Gottesfurcht und Lebensfreude haben wir diesen Gottesdienst überschrieben. Gottesfurcht und Lebensfreude. Wie ist das? Heinz Rimkus hat es gerade schon angedeutet. Passen diese Begriffe eigentlich zueinander oder schließen sie sich eigentlich aus? Sind sie Gegensätze? Wenn man in Furcht vor Gott lebt, muss man sich dann nicht die Freude am Leben verkneifen? Man sollte ja bloß nicht alles richtig machen und nichts falsch machen. Gottesfurcht, das Wort hat schon so eine Schwere, ein Gewicht. Die Furcht vor Gott, das ist doch eine Last. Lebensfreude dagegen klingt so leicht, so spielerisch, tänzerisch, nach Musik, nach Genuss, nach Witz, nach einer Anekdote, nach Erlebnissen, nach Abenteuern. Was hat uns eigentlich geritten, diese Worte nebeneinander zu stellen, Gottesfurcht und Lebensfreude? Müsste es nicht eher heißen, Gottesfurcht oder Lebensfreude? Geht das eine überhaupt mit dem anderen? Oder ist vielleicht Lebensfreude möglich trotz der Gottesfurcht? Na, oder gehört es vielleicht doch zusammen? Ist die Gottesfurcht vielleicht sogar eine gute Voraussetzung, um sich am Leben zu freuen? Braucht es diese Schwere, das Gewicht der Gottesfurcht, damit wir auch die Leichtigkeit, die Lebensfreude spüren können? Der Text, über den ich heute spreche, scheint genau das zu meinen. Der spricht genau so davon. Er kombiniert gewichtige Worte von der Ehrfurcht vor Gott mit der spielerisch leichten Aufforderung, freue dich am Leben. Es ist ein Abschnitt aus dem Buch Prediger, aus Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Eine Zeit für die Geburt und eine Zeit für das Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Einreißen und eine Zeit zum Aufbauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen. Eine Zeit, Steine wegzuwerfen und eine Zeit, Steine zu sammeln. Eine Zeit, sich zu umarmen und eine Zeit, sich zu trennen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Aufheben und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben. Und eine Zeit zum Hassen, eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Welchen Gewinn hat einer davon, dass er etwas tut und sich damit abmüht? Ich sah das vergebliche Tun. Gott hat es den Menschen aufgegeben, damit sie sich plagen. Alles hat er so gemacht, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch hat er ihnen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Nur kann der Mensch das alles nicht begreifen, was Gott von Anfang bis Ende tut. So habe ich erkannt, es gibt kein größeres Glück bei dem Menschen, als sich zu freuen und Gutes zu tun in seinem Leben. Jeder Mensch soll essen, trinken und glücklich sein bei all seiner Arbeit, denn auch dies ist eine Gabe Gottes. So habe ich erkannt, alles, was Gott tut, ist von Dauer. Nichts kann man hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat das so gemacht, damit man ihm mit Ehrfurcht begegnet. Pflanzen hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit. Tanzen hat seine Zeit. So schön und so leicht kann das Leben sein. Und ich möchte gerne noch einige Dinge anfügen. Ein Glas Wein mit Freunden hat seine Zeit. Mit der Familie an einem freien Morgen zu frühstücken, das hat seine Zeit. Ein Konzert lauschen hat seine Zeit. Den stillen Morgen bei einer Tasse Kaffee genießen hat seine Zeit. Herzhaft über mehr oder weniger geistreiche Comedy lachen hat seine Zeit. Lebensfreude hat ihre Zeit. So schön, so wundervoll, so leicht kann das Leben sein. Das sind Momente, in denen es mir so nahe liegt, dass uns ein liebevoller Schöpfer geschaffen hat und uns das Leben geschenkt hat. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Aber das ist ja nur die eine Seite die der Prediger in diesen Versen ausspricht. Musik, Lachen, Wein und Kaffee haben ihre Zeit, aber auch Weinen, Streiten, Leiden, Sterben, auch das hat seine Zeit. Und der Prediger ist der Überzeugung, Gott hat dem allen seine Zeit zugemessen. Wir empfangen das alles aus Gottes Hand, weil Gott das aus irgendeinem Grund gut und richtig so findet. Das ist gar kein leichter Gedanke. Im Gegenteil, ich finde, das ist richtig schwere Kost. Krieg hat seine Zeit, wenn sich an der Grenze der Ukraine Truppen sammeln und in jedem Kinder hungern. Eine Zeit zum Töten, wie kann das von Gott geduldet werden? Hassen hat seine Zeit, wo wir doch Gott in der Bibel als Gott der Liebe kennenlernen. Das alles soll seine Zeit von Gott zugemessen bekommen haben. Das ist für mich schwer erträglich. Die Krankheit, die Einsamkeit, der ausbleibende Erfolg nach mühevoller Arbeit. Der Prediger ist aber überzeugt, dass das alles seine Zeit hat, die Gott ihm zugemessen hat. Er ist überzeugt, dass Gott nicht etwa irgendeinen Gegenspieler hätte, der ihm das Ruder aus der Hand reißen könnte und der ihm in seinen Zeitplan hineinfuschen könnte. Da ist kein Teufel, mit dem Gott um die Welt ringen und feilschen muss. Mal ist der eine am Ruder und mal der andere. Im Buch Prediger taucht der Teufel gar nicht auf, wie er auch fast im ganzen Alten Testament kaum eine Rolle spielt. Und wo er dann auftaucht in der Bibel, da ist er nicht Gottes Gegenspieler, sondern ein Untergebener Gottes. Gott ist souverän. Er trägt die volle Verantwortung für das, was geschieht. Und er will sie auch gar nicht abgesprochen bekommen. So viel Ehre muss sein. Er ist souverän. Alles hat seine Zeit, weil Gott ihm seine Zeit zugemessen hat. Das ist ganz schön schwere Kost. Ich kann diesen Gedanken manchmal nur ertragen, weil auch das Klagen seine Zeit hat. Das Unverständnis, das Kopfschütteln und Seufzen, das Weinen und auch das Schreien. Weil ich klagen kann, wenn ich Gott nicht verstehe oder wenn es mir grausam erscheint, welches Leid er im Leben zulässt. Ein Wort aus einem Psalm tröstet mich dann. Da betet jemand in Psalm 56, Vers 9, du sammelst meine Tränen in einen Krug. Unser Weinen und Klagen vergisst Gott nicht. Er sammelt es. Es ist ihm teuer. Er hebt es auf. Er bewahrt es auf, dass es nicht verloren geht. Bei ihm sind unsere Tränen gut aufgehoben. Weinen und Klagen hat seine Zeit. Das macht Gottes Handeln nicht begreiflicher, aber es wird erträglicher, dass wir unsere Gefühle, unsere Verzweiflung und unser Unverständnis aussprechen dürfen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott es hört, dass er es respektiert und dass er es nicht vergisst. Der Prediger nennt diese Haltung Gottesfurcht. Die Ehrfurcht vor Gott zu glauben, dass Gott die Welt in seiner Hand hält und dass wir alles aus seiner Hand empfangen. Das Vertrauen, dass alles im Ganzen doch etwas Gutes ergibt und dass Gott weiter seine gute Absicht mit der Welt verfolgt und die Welt auch zu ihrem Ziel führen wird. Und auch die Bereitschaft, die Grenze der eigenen Erkenntnis vor Gott demütig einzugestehen und still zu werden. Das ist Gottesfurcht. Das lehrt mich auch Furcht vor Gott. Er hat auch eine furchteinflößende Seite, die mir fremd ist. Aber ich lerne auch Demut. Ich lerne, Gott zu vertrauen. Ich lerne, ehrfürchtig vor Gott zu schweigen und meine eigene Unkenntnis und meine eigene Begrenztheit zu akzeptieren. Das Buch Hiob zum Beispiel ist aus ganz ähnlichem Faden gewebt wie das Predigerbuch und das trägt im Kern genau diesen Gedanken. Hiob ringt in diesem Buch mit vielen Worten mit Gott, er hat unermessliches Leid erfahren und er versteht überhaupt nicht warum. Und Freunde des Hiob reden eine ganze Zeit viel und geistreich auf ihn ein. Sie wollen ihm Gott und die Welt erklären und sie merken überhaupt nicht, wie weh sie ihm mit ihren Worten tun. Als Gott dann endlich ganz am Ende der Erzählung auftaucht und dem Hiob erscheint, da verschlägt es Hiob die Sprache. Er weiß nicht mehr, was er im Angesicht des großen, allmächtigen Gottes sagen soll. Er wird still, er kommt zur Ruhe und ihn ergreift Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott, verstummen, still werden und es zulassen, dass die Unaussprechlichkeit Gottes uns die Sprache verschlägt. Solche Gottesfurcht kann sehr befreiend sein. Das muss ich erklären, warum solche Gottesfurcht so befreiend sein kann. Ich fürchte, dieser Gedanke bleibt auch sperrig, das ist nicht glatt und eingängig, daran kann man sich reiben. Aber trotzdem, ich finde das befreiend. Wie kommt der Prediger von diesen drückenden, schweren Gedanken auf einmal zu der Erkenntnis, man solle das Leben doch einfach genießen? Ein Satz im Predigerbuch ist fast sprichwörtlich geworden. Ich sah, dass alles eitel ist und Haschen nach Wind. Es ist umsonst, es bringt nichts. Es ist alles, als wollte man versuchen, den Wind einzufangen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Dieser Satz hat dem Predigerbuch nicht den besten Ruf verliehen. Denn der Prediger zählt ganz schön viele Dinge auf, von denen er nachher sagt, das ist eitel, das bringt nichts. Das ist, als würde man den Wind einfangen. Und da sind Dinge dabei, die vielen Menschen sehr wichtig sind. Immer wieder kommt er zu diesem Schluss, das sind Eitelkeiten, das bringt doch nichts. Zu Beginn versetzt er sich in die Lage eines Königs, der ausgelassen seinen Reichtum genießt und der versucht, sich mit Bauwerken ein Denkmal zu setzen. Irgendwann ist ihm das zu dumm. Es lässt ihn leer, das bringt nichts, es ist Eitelkeit. Dann denkt er sich, er könne ja versuchen, mit seiner Weisheit Spuren zu hinterlassen. Aber er merkt, die Leute fragen ihn überhaupt nicht nach seiner Weisheit. Das interessiert sie gar nicht, sie vergessen ihn. Eine Weisheit, nach der niemand fragt, bringt auch niemandem etwas. Auch der Versuch, mit Weisheit dem Leben einen Sinn zu geben, ist Eitelkeit, stellt er fest. Und dann probiert er mit fleißiger Arbeit seinen großen Besitz anzusammeln. Die Arbeit bereitet ihm Mühen und Schmerzen und am Ende, stellt er fest, wird er doch sterben und er muss seinen Besitz aus der Hand geben, ihn Kindern hinterlassen und die werden ihn vielleicht einfach verprassen. Immerhin stellt er fest, Arbeiten in einem gesunden Maß stellt auch zufrieden und lässt gut schlafen. Ja, also es hat auch etwas Gutes. Und dann sagt er, ein langes Leben und Kinderreichtum, und da spricht er von wirklichem Kinderreichtum, 100 Kinder, mir persönlich wäre das etwas viel, aber das war in der Zeit damals offenbar ein Segen. Und er sagt, auch das macht nicht glücklich. Lebensfreude ist ihm mehr wert als ein langes Leben und ein großer Kinderreichtum. Und schließlich gibt er sogar den Rat in Kapitel 7, Vers 16, sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Damit machst du dir doch nur das Leben schwer. Übertriebene Gerechtigkeit nutzt auch niemandem. Das macht unbarmherzig. Und dann kommt er immer wieder zu dem Schluss, das ist alles eitel. Das ist, als wollte man den Wind einfangen, das bringt doch nichts. Es bringt nichts, wenn man versucht, sich selber ein Denkmal zu setzen, egal ob durch Bauwerke, durch Weisheit, durch Reichtum. Es bringt nichts. Wer versucht, sich ein Denkmal zu setzen, das eigene Leben irgendwie bedeutender zu machen, als es ist, sich selbst einen größeren Wert zu geben, der muss scheitern. Und sogar wenn Menschen sich bemühen, besonders fromm zu sein oder besonders gerecht zu sein, dann ist das doch nur der eitle Versuch, sich selber größer und bedeutender zu machen, als man ist. Das ist, als würde man versuchen, den Wind einzufangen. Gott hat allem seine Zeit gegeben. Er hat uns Menschen unsere Freuden und unsere Mühen gegeben. Er hat es so gemacht, wie er es in seiner Weisheit richtig findet. Das ist gut so. Das ist genug. Mehr zu wollen, ist Eitelkeit. Und so sind diese Verse aus Prediger 3 wie ein vorweggenommenes Fazit des ganzen Buches. Und ich lese die letzten Verse nochmal vor, sie sind ja nicht so eingängig. Ich sah das vergebliche Tun. Gott hat es den Menschen aufgegeben, damit sie sich plagen. Alles hat er so gemacht, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch hat er ihnen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Nur kann der Mensch das alles nicht begreifen, was Gott von Anfang bis Ende tut. So habe ich erkannt, es gibt kein größeres Glück bei dem Menschen, als sich zu freuen und Gutes zu tun in seinem Leben. Jeder Mensch soll essen, trinken, glücklich sein bei all seiner Arbeit, denn auch dies ist eine Gabe Gottes. So habe ich erkannt, alles, was Gott tut, ist von Dauer. Nichts kann man hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat das so gemacht, damit man ihm mit Ehrfurcht begegnet. Das Leben kennt schöne und es kennt traurige Seiten. Sich mühen, dass mehr Freude und weniger Leid im Leben ist, das könnte vergeblich sein. Das hat alles seine Zeit im Leben. Aber das Unglück im Leben zu akzeptieren und das Glück im Unglück zu finden und bei dem allen zu vertrauen, dass Gott alles in der Hand hält und seine gute Absicht mit der Welt verfolgt, das nennt der Prediger Gottesfurcht. Und das ist sein Geheimnis, sein Schlüssel zu dieser Leichtigkeit, zu essen, zu trinken, glücklich zu sein, auch bei Arbeit und Mühen, das Gute tun, wo es einem vor die Hände kommt, verantwortlich handeln, zu feiern, sich mal herausputzen und schick machen, Musik genießen, über einen guten Witz lachen, das Leben mit lieben Menschen teilen und sich daran freuen. Die Gottesfurcht und die Lebensfreude, das gehört zusammen. Auf der einen Seite dieser schwere Gedanke, dass Gott allem seine Zeit zumisst, auch der dunklen Stunden und Tagen, die Ehrfurcht vor Gott, manchmal nicht zu begreifen, warum er handelt, wie er handelt, und dann die Stille, das demütige Schweigen. Und auf der anderen Seite die Lust, das Leben zu genießen, das Gott uns schenkt, das viele Gute, die Geselligkeit, Kunst und Musik, das Lachen, Brot und Wein, das Schwere und die Leichtigkeit, die Gottesfurcht und die Lebensfreude, das gehört beides zusammen. Amen.